Das neunte Ochsenbild in den Ursprung zurückgekehrt. Von Anfang an ist kein Ding. Worauf könnte sich Staub niederlassen? Da betrachtet einer den wechselnden Gang alles Seienden und wohnt selbst in der gesammelten Stille des Nichttuns. Er lässt sich nicht von den vergänglichen Trugbildern der Welt täuschen. Er bedarf keiner Übung mehr. Blau fließt der Fluss, grün ragen die Bäume. Er sitzt bei sich selbst und beschaut den Wandel aller Dinge. So, bequem hinsetzen bitte, wenn ihr wollt. Das neunte Ochsenbild. Wie gestern schon gesagt, wird ja so dahingeredet, 10 Jahre braucht man vom ersten bis zum achten Ochsenbild und 30 Jahre den Berg hinauf und 30 Jahre den Berg wieder hinunter. Neuntes und zehntes Ochsenbild. Man könnte sagen, eigentlich nur das neunte. Das zehnte ist dann sozusagen der letzte Zustand, den er hat, bis er stirbt. Da sagt man, das sind 30 Jahre Cultivation of Holy Buddhahood, die Buddhaschaft kultivieren. Das heißt, alles, was vorher in den ersten Bildern enthalten ist, und wer weiß, was sonst noch, so, verwirklichen, kultivieren. Also man muss die ersten Bilder halt so verstehen, 1 bis 8, er hat das alles erlebt, was da beschrieben wird, aber nicht vollständig verwirklicht. Also er weiß, worum es geht. So. Wie so ein Erleuchtungserlebnis oder ein Satori, wie ich es ja erwähnt habe, schon beschrieben habe. Nicht? Man hat einmal sozusagen einen Blick wirklich in die Wesensnatur dieser Welt und von sich selbst gemacht, ist zutiefst beeindruckt vielleicht. Und dann geht das aber wieder vorbei. Aber man weiß, wovon man redet, wenn über Erleuchtungserlebnisse oder Satori geredet wird. Und dieses jetzt, wie sagt man so, in sich hineinziehen, vollständig so werden. Zu dem letzten Bild komme ich ja auch nachher noch drauf. Nicht? Da heißt es ja alles vergessen. Das heißt, derjenige, der ist alles das geworden, was die Lehre des Buddha überhaupt aufzeigt oder an Möglichkeiten, an Wissen, an Erkenntnissen bietet. Eigentlich hat er die Lehre vollständig vergessen. Er ist das geworden. Sowas wie Lügen oder jemanden instrumentalisieren oder missbrauchen oder sonst was. Alles, was wir so als schädlich für andere und auch für sich selbst bezeichnen, das kommt in seinem Leben einfach nicht mehr vor. Das gehört nicht mehr zu ihm. So. Dazu braucht es diese 30 Jahre. Ich habe jetzt ja 37 Jahre Praxis, aber... Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung dessen, was in den ersten Bildern alles da ist, was es alles zu verwirklichen gibt. Das erste Bild ist ja Suche nach dem Geistochsen. Da hatte ich das Stichwort Midlife Crisis Also so eine Erkenntnis oder ein Gefühl, ein Zweifel, das kann es doch nicht gewesen sein, was ich bisher erlebt und gelebt habe. Das Ende des Lebens wird irgendwie doch ein bisschen greifbarer. Was soll ich da eigentlich noch tun, wenn ich hier Angestellter in der Universität als Bürohengst bin? Nicht? Was soll dann eigentlich noch kommen? Nicht? Dann sich getrennt fühlen. Also mehr oder minder voll abhängig von diesem Ochsen. Getrennt fühlen dadurch, dass ich einfach, weil ich das so gelernt habe, gar nicht anders kenne. Alles, womit ich zu tun habe, unmittelbar sofort mit Begriffen belege, mit Bedeutung, mit Sinn. Und schon bin ich aus dem unmittelbaren Kontakt eigentlich raus. Sogar zu mir selbst. Und es beginnt die Suche nach Befreiung. Zweites Bild, Ochsenspur finden. Es wird einem die Ursache des Leidens bewusst. Man ist in Kontakt gekommen, ob jetzt mit Religion oder mit Buddhismus, erstmal egal, ist Kontakt gekommen mit, ich sag mal, Weisheitslehren, die einem aufzeigen, wie funktionierst du eigentlich? Kann auch Therapien sein, ne? Und wie kann ich aus dieser Krise herauskommen? Wie kann ich eins werden mit mir? Dann erkennt man vielleicht Inhalt, Bedeutung der vier edlen Wahrheiten. Und entscheidend aber ist, man erkennt, für alles, was ich erlebe, wie ich es erlebe, ob es mich leiden macht oder nicht, ob es mich glücklicher und offener macht oder enger und ängstlicher, bin ich. Das sind nicht die anderen. Ich ärgere mich, nicht die anderen ärgern mich oder verletzen mich. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Damit kann die Zen-Übung beginnen. Nicht? Nämlich, Zen-Übung heißt ja eigentlich, ich nehme mich selber immer genauer wahr. Ich nehme mich selber immer genauer wahr. Das ist ein Erkenntnisprozess in den ersten Jahren, ausschließlich im Grunde und Training des Geistes. Ich nehme mich selbst immer genauer wahr. Ja, und wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit umgehen? Wenn ich immer mehr merke, ich bin das eigentlich, der das macht, alles. Das dritte ist, den Ochsen erkennen, den Ochsen entdecken. Also so etwas wie ein erstes Kensho oder Satori oder sowas, also ein, ich sag mal, Erlebnis, wo das Bewusstsein spontan in einen Zustand hineinspringt, in dem es kein Ich gibt, kein Ego gibt, keine Konzepte, keine Bewertungen, die Welt so wahrgenommen ist, wie als wäre da kein Sinn, keine Bedeutung, kein Inhalt eigentlich drin. Einfach nur das So-Sein. Ein Erlebnis, das wir, habe ich ja erzählt, aber kann ich ja jetzt nicht mehr drauf zurückkommen, wir eigentlich dauernd erleben, 100 Mal am Tag, aber immer sofort drüber wegspringen. Und irgendwann passiert es aber, dass das Bewusstsein sozusagen hängen bleibt in diesem Bewusstseinszustand und wir das bewusst erleben. Und dann wissen, ach so, so sieht die Welt aus, wenn ich völlig frei bin von Zweifeln, von Ängsten, von Sinn, von Bedeutung und so weiter. Das hält einen dann natürlich an der Übung, man will das wieder haben, aber man weiß, dahin soll das wohl gehen. Das vierte Bild ist den Ochsen fangen, das heißt, diesen Automaten in mir, hier wird er der Ochse genannt, der ununterbrochen mich kommentiert, mich bewertet, meine Gedanken steuert, meine Gefühle steuert, ohne mein Zutun, ohne mein Zutun. Diesen Ochsen zähmen, Herr oder Herrin des Geistes werden. Also wie gehe ich mit Anhaftungen um, mit Wünschen, mit Erwartungen, mit dem Spiraldenken, wie ich es genannt habe. Nicht, dass wir das Gleiche immer 50 Mal drehen im Kopf. Es dreht sich. Und wie gewinne ich freie Einsicht, die von all diesem Ballast nicht getrübt ist? Gewahrsein und Geistbewusstsein. Geistbewusstsein, dass ich mir also im Grunde, im Idealfalle, ich weiß nicht, ob das geht, aber es wird behauptet, bei jeder Tätigkeit, jeder Zeit dessen bewusst bin, wo ich gerade bin, was die Gegenwart ist und nicht in Träumereien oder Gedankenketten verschwinde und das Bewusstsein davon immer wieder verliere, dann immer wieder sozusagen aufwache, ach so, das ist hier gerade los. Ja. Etwas, was, wenn man ein bisschen hinguckt, auch jeder kennt, geht permanent bei uns. Einschlafen und aufwachen. Das nennt sich Geistbewusstsein behalten. Das fünfte ist Ochsen den Ochsen zähmen. Einmal also sich darüber klar werden, dass Denken und Logik keine Wahrheit liefern. Das ist ein wesentlicher Inhalt, Kern der Koan-Schulung. Dass man lernt zu unterscheiden, was tue ich dieser Wirklichkeit an, was tue ich da dazu oder was lasse ich weg, so dass ich also nicht mehr eigentlich in der Wirklichkeit des ersten Nennen lebe, sondern in einer Landkarte meines Geistes. Und das Wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, wie das funktioniert, also mir darüber immer im Klaren sein, wenn ich mich mit irgendjemandem über irgendetwas, und zwar völlig egal was, streite, dass mir dabei aber gleichzeitig wirklich klar ist, es ist sinnlos, weil die Wahrheit wissen wir beide nicht. Ich jedenfalls nicht. Der andere glaubt vielleicht, aber ich nicht mehr. Eigentlich kann ich mich nicht mehr streiten. Also immer mehr Wirklichkeit erkennen. Das sechste Bild, Heimkehr auf dem Rücken des Ochsen. Heimkehr, das heißt hier, der Kampf gegen sich selbst, gegen den Ochsen ist vorüber. Ich bin in der Lage oder so weit geworden, sage ich mal, dass ich alles, was mir geschieht, alles, was um mich herum geschieht und alles, was in meinem Geist geschieht, annehmen kann, akzeptieren kann. Das ist Soheit, das ist da, das ist so. Und da gibt es kein Rechten und kein Bedauern und kein Jammern, warum dieses oder jenes passiert und wo kommt das her und wieso. Die klassische Frage der Christen an den lieben Gott, wie kann der das zulassen? Die ganzen Grausamkeiten, die auf dieser Welt passieren. Es ist einfach so. Und es muss leicht sein. Wenn alles, was ich tue, was ich mache, wenn es schwer ist, wenn es mich bedrückt, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung, irgendwas nicht passend. Entweder das, was ich gerade tue, oder meine Einstellung dazu. Meistens ist es meine Einstellung dazu, die mir das Leben so schwer macht. So. Wenn es leicht ist, stimmt es, passt es, ist es in Ordnung. Wobei, eigentlich ist alles in Ordnung. Das ist, was ich meine. Das siebte Bild, Ochse vergessen. Bisher ist immer noch der Beobachter und der Wahrnehmende, wenn ich mich mit dem identifiziere, getrennt von meinen Gedanken, von meinem Körper, von meinen Gefühlen, von meinen Wahrnehmungen. Das sind alles Objekte, die ich wahrnehme. Ich bin getrennt eigentlich von mir selbst. Getrennt von dem Ochsen. Weil der Ochse bin ich ja schließlich auch. Dieses Getrenntsein löst sich auf. Und ich werde oder bin, vielleicht schon vorher, aber es sollte hier eintreten oder da sein, ich werde berührt von allem. Ich bin nicht mehr nur getrennt von dem, was in mir und mit mir passiert. Ich bin auch von dem Äußeren nicht mehr getrennt. Man könnte es so formulieren, die in meinem Selbstgefühl und meinem Denken ist mein Ich, mein Ego nicht mehr nur auf mich beschränkt, sondern ausgeweitet. Ihr gehört auch dazu. Das heißt, alles, was ich von euch mitbekomme, oder was man von euch, ich ja nicht, aber man von euch mitbekommt, berührt mich unmittelbar. Und aus diesem Berührtsein entsteht Mitgefühl. Mitgefühl, Bodhisattva, Gelöbnis und solche Sachen. Und es kommt noch dazu, dass ich verstanden habe, eigentlich gibt es nichts mehr zu erreichen, nichts mehr zu tun, nichts mehr zu verändern, was ich heute Morgen gesagt habe. Zumindestens, dass man verstehen kann, rational einerseits, dass das so ist und andererseits, ich sag mal, den großen Weisen, das glaubt, also mal Vertrauen hat, dass es in Wahrheit nichts zu tun gibt. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sozusagen weiß, in dem, was ich immer übe, was ich trainiere, wo es hingeht. Also was ich da mache, wenn ich hartes Sitzen übe, langes hartes Sitzen übe, wenn ich versuche, meine Gedanken zu kontrollieren, wenn ich Atemzüge zähle, dass das alles Training des Geistes ist. Training, ist nicht Sazen. Sondern eigentlich geht es darum, zu sitzen und nichts zu tun. Die Mönche haben immer geschrien in Japan, only sitting. Ich habe das natürlich nur so verstanden, als, naja, du sollst ordentlich sitzen. Nicht? So. Vielleicht meinten sie das auch nur so. Die sind alle nicht so klug, wie sie sich den Anschein geben. Die plappern auch vieles nur nach, was sie gehört haben. Natürlich. Ja, egal. Aber dass das wirklich heißt, zu sitzen und mich so zu lassen. Alles so zu lassen, wie es gerade ist. Wie ich es euch heute Morgen empfohlen habe. Das ganz dringend. Probiert das aus. Wirklich. Versucht euch dem zu nähern. Sitzen und nichts, nichts, nichts tun. Nicht kontrollieren. Alles darf passieren. Und alles darf so sein, wie es will. Wie es ist. Das achte ist, Ochse und Hirte vergessen. Keinen Fußboden mehr unter den Füßen haben. Das ist das Bild mit dem Kreis, die Leerheit. Die eben einmal bedeutet, dass in meinem Bewusstsein mit der gleichen Selbstverständlichkeit permanent bewusst ist, dass alle Dinge, alles Erleben, alles Sein eigentlich leer von jeder Bedeutung ist. So wie mein Beispiel gestern, nicht so wie ganz klar in meinem Bewusstsein ist, ohne Frage, nicht? Luft ist so beweglich und fühlt sich so an, wenn ich da durchgehe. Wasser ist nass. Ja? Jede Behauptung, die ich über diese Welt mache, ist eigentlich leer. Keine Bedeutung. Und in Wahrheit ist das auch kein Balken. Es ist irgendwas, aber ich nenne es Balken. Nee. Wenn man ihn durchschneidet, werden es Bretter. Nee. So. Wenn ich ihn rund mache und auf dem Schiff stelle, ist es ein Mast. Ja. Also ich gebe dem Ding beliebig, je nach meiner Verwendung, nach meiner Bedeutung, die ich ihm zumesse, unterschiedliche Namen, unterschiedlichen Sinn. Bis dahin, mal finde ich ihn gut, obwohl es der gleiche Balken ist, und mal finde ich ihn schlecht, je nachdem, wo er wie steht. Frei von Bedeutung. Die Welt ist frei von Bedeutung, frei von Konzept. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, das, was Huang Po ganz dringend empfiehlt, ich lese euch das nur mal vor, damit ihr wisst, dass ihr genauso wenig was verstanden habt wie ich davon. Wenn du an überhaupt nichts mehr haftest, keinerlei Begriffe von Existenz und Nicht-Existenz, groß und klein, dumm und weise, schön und hässlich und so weiter hast, dein Geist diese Begriffe gar nicht mehr bildet, dann wirst du handeln wie die Buddhas. Dein Reden geschieht ganz von selbst, dein Handeln geschieht ganz von selbst, ohne dich den jeweiligen Umständen vollständig entsprechend. Da steckt viel mehr drin, was ich aber nur erahne und noch nicht richtig, also verstandesmäßig kann ich es nicht so begreifen, noch nicht greifen, wenn dann sowas gesagt wird, die ganze Welt ist nur ein Geist. Alles ist nur ein Geist. Es gibt keinen Buddha, es gibt keine Lebewesen, es gibt keine Dinge. Die ganze Welt ist ein Geist. Davon redet Huang Po permanent. Das geht über mein Verständnis noch hinaus. Leerheit. Keine Unterscheidung. Das ist schon spannend. Ich habe das jetzt beim Session, habe ich das die ersten Tage konsequent versucht oder geübt, mich, wie sagt man sozusagen, beobachtet und kontrolliert beim Kinn hin, beim Sitzen, beim Essen, ob ich Begriffe bilde. Ob ich beim Essen wirklich nur esse oder ob mein Geist irgendwie einen Begriff dazu bildet, oh, das schmeckt aber gut, oder ich hätte gerne mehr Flüssigkeit, oder was haben sie denn da reingepanscht, oder ich weiß nicht was, ja? So. Oder ob mein Geist still ist und keine Begriffe bildet, also das heißt, dass mich sozusagen mein Geist zumindest nicht dabei stört, nur, weiß ich was, gerade schmecken und essen oder riechen zu sein oder zu gehen. Ja. Das ist echt spannend. Das sind die Dinge, die Sachen vom 1. bis zum 8. Ochsenbild, die verwirklicht werden müssen und vielleicht noch viele mehr, die hier jetzt nicht explizit auftauchen und diesen Vortrag sprengen würden. Jetzt bin ich wieder beim 9. Ochsenbild in den Ursprung zurückgekehrt. Von Anfang an ist kein Ding. Worauf könnte sich Staub niederlassen? Das bezieht sich auf die Geschichte von Huineng, dem 6. Patriarchen. Und zwar ist der als kleiner Junge oder Jugendlicher, sage ich mal, in das Kloster des 5. Patriarchen gekommen. Hongyan hieß der, im 6. Jahrhundert. Und hat in der Küche gearbeitet, schon 2 Jahre lang, als der Alte einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, nach dem Motto, wer den besten Vers schreibt, wird mein Nachfolger. Dann gab es einen alten Mönchen, der war Klostervorsteher, schon viele Jahre lang, wurde von allen ganz, ganz dolle verehrt, Shen Xiu. Von dem wird dann erzählt. Das heißt, es gibt von Huineng, wie er das selber erzählt, alles diese ganze Geschichte, daher weiß man das, gibt es schriftlich. Und dieser Shen Xiu schrieb an die Wand, öffentlich irgendwo im Kloster, an eine Wand, einen Vers, der lautet: Dein Körper ist der Bodhibaum, dein Geist ein klarer Spiegel. Achte darauf, dass sich kein Staub darauf niederlässt. Der Bodhibaum ist ja der Baum, unter dem der Buddha die Erleuchtung erlangt hat. Also dein Erleuchtungskörper würde das heißen sozusagen, und dein Geist ist ein klarer Spiegel. Achte darauf, dass sich kein Staub darauf niederlässt. Weiß jeder, was damit gemeint ist, nicht? Kein Staub auf den Geist und so weiter, dass er nicht verunreinigt wird. Und das hat dieser junge Hui Neng, der muss da vielleicht 20 Jahre alt gewesen sein oder so, weiß ich jetzt nicht mehr, der hat das gelesen und schrieb dann nachts, als keiner, also der Mond schien noch, sonst hätte er das nicht machen können, einen anderen Vers daneben. Und der lautete: Da ist kein Bodybaum und kein klarer Spiegel. Von Anfang an ist kein Ding. Worauf sollte sich da Staub niedersetzen? Das ist so etwas, was erinnert an das, was ich gerade bei Huang Po von Huang Po vorgelesen habe oder auch erzählt habe. Denke nicht in Begriffen, denke nicht in dem Begriff Existenz und Nicht-Existenz. Also denke nicht in solchen Kategorien von dieses gibt es nicht, dieses ist schön, dieses ist hässlich und so weiter. Ja. Von Anfang an ist kein Ding. Denke nicht in Dingen. Worauf sollte sich der Staub niedersetzen? Darauf bezieht sich das. Also ich würde sagen, ich finde den wunderbar, diesen Vers, auch mit dieser Übersetzung, die ich gemacht habe, aus dem Englischen. Aber die gibt es in verschiedensten Variationen. Ein fantastischer Ausdruck über die Leerheit. Was ist Leerheit? Ja. Da betrachtet der den wechselnden Gang alles Seienden und wohnt selbst in der gesammelten Stille des Nichttuns. Nicht? Tun des Nichttuns. Das ist das, was ich vorhin meinte. Natürlich tut man alles Mögliche. Der auch, der sitzt dann nicht nur still vor sich hin, sondern macht alles Mögliche. Aber er tut es absichtslos. Nicht? Absichtslos heißt einfach, du erlebst irgendeine Situation und intuitiv weißt du, was ist jetzt gerade dran hier. Was ist gerade dran? Um mehr Lebendigkeit, um mehr Freiheit, um Friede, um Harmonie und Schönheit, damit die Menschen sich wohlfühlen und weniger leiden. Was ist hier zu tun? Und du tust es und kannst dir selber dazu gucken. Du kannst dir selber dabei zugucken, was es tut. Ja, das sozusagen, es läuft sozusagen von alleine, entsprechend den jeweiligen Umständen. Ja. Und es kommt nicht darauf an, dir kommt es nicht darauf an, wie es dir dabei geht, ob das anstrengend ist für dich oder nicht oder sowas wie ich habe keine Lust drauf oder sowas. Das, jetzt sage ich mal, im Konjunktiv soll es nicht geben. Kennt jeder solche Situationen, hat jeder schon mal erlebt. Spontan irgendjemandem helfen. Spontan jemandem helfen, der auf der Straße vor dich hingefallen ist. Ja, oder so. So, machen wir alle Nase lang. Nur, bei dem geht's, so vermute ich mal, 24 Stunden am Tag so. Der funktioniert einfach so. Ja. Lässt sich nicht von den vergänglichen Trugbildern der Welt täuschen. Bedarf keiner Übung mehr. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht? Der braucht keinen Lehrer mehr. Der braucht keinen Lehrer mehr. Ist vollständig selbstständig. Blau fließt der Fluss, grün ragen die Bäume. Er sitzt bei sich selbst und beschaut den Wandel aller Dinge. Das klingt mir ein bisschen komisch, dieser letzte Satz. Er sitzt bei sich selbst und beschaut den Wandel aller Dinge. An sich wird das genau, ist das, finde ich, sehr gut eine Beschreibung, wie in den früheren Zeiten die Arhats beschrieben wurden. Arhat. Ja. Also in der ersten Zeit nach Buddhas Tod, oder damals wurden die Erleuchteten, auch zu Zeiten Buddhas, denen er sozusagen die Erleuchtung oder Befreiung oder sonst was anerkannt hat, Arhats genannt, vollständig, so gut wie vollständig befreit sein. Und denen wurde dann vorgeworfen, ihr kümmert euch ja nur um euch selbst. Euch geht es ja nur um eure eigene Erleuchtung und eure eigene Befreiung. Ja. Es gibt ja so Geschichten aus der Zeit, die im Pali-Kanon auch erzählt werden, dass der Buddha einen Mann belobigt, ja, der unter einem Baum gesessen hat, und dann kam seine Frau, weil er die Familie verlassen hat, um Nachfolger des Buddha zu werden und diesen Weg zu gehen, und beschimpft ihn und sagt, er soll gefälligst wieder nach Hause kommen und sich um sie und um seine Kinder kümmern, damit die was zu essen und zu leben und sonst was haben. Und er ist da wohl ganz ruhig, ganz klar so eisern gesessen, ist nicht drauf eingegangen. Denkt man sich natürlich sofort, so ein Arsch, nicht? Ja. Und der Buddha hat ihn belobigt, ja? Wo einem dann so diese oder kleine Zweifel auch kommen können. Also das ist so, war sozusagen der Vorwurf an die Arhats. Ja? So. Und daraus hat sich ja dann die Teilung der Gemeinde, der Mönchgemeinde, ergeben in die Theravadin, sozusagen eben die Alten, die gibt es ja heute noch, Theravada-Buddhismus, oder Vipassana im Wesentlichen betreiben, und Mahayana, das große Fahrzeug. Hinayana das kleine Fahrzeug, die Theravadin, Mahayana das große, zu dem heute, ich weiß es nicht genau, ich schätze mal 4/5 der Buddhisten auf der Welt gehören, zu dem sogenannten großen Fahrzeug, Mahayana, wir auch. Ich finde immer noch mein Bild, was ich erfunden habe von der Hochsprunglatte. Steht ja auch auf dem Flyer, auf der Rückseite meines ersten Buchs da über die Zen-Übung. Ne? Dass du stehst da vor einer Hochsprunglatte und jemand sagt dir, du musst darüber, weil dahinter auf der anderen Seite ist die Freiheit. Ne? Und dann fängst du an zu trainieren, bis du tatsächlich über so eine Latte rüberspringen kannst. Für mich wäre das vielleicht, vielleicht als Jungfer wäre das noch gegangen. Heute bitte so. Und nach vielen Jahren Training kommst du rüber und stellst fest, auf der anderen Seite ist genau das Gleiche, wie auf der, wo du losgegangen bist. Du hättest gar nicht losgehen brauchen. Du hättest runter gehen können oder einfach gar nicht losgehen brauchen. Das ist die Weisheit in diesem Ochsenbild, dass es wirklich nichts zu tun gibt. Es gibt da nichts anderes, was du erreichen, erwecken, sonst wie kannst, als das, was du gerade jetzt schon bist. Und dann das letzte Bild, das auf den Marktplatz mit offenen Händen heimgekommen. Kein Buddha, kein Weg, keine Lehre, alles vergessen. Selbst der weiseste Heilige kann ihn nicht erkennen. Wie es ihm gefällt, besucht er die Weinkneipen und Fischbuden, um die betrunkenen Menschen zu sich selbst erwachen zu lassen. Das bezieht sich auf eine legendäre Gestalt in China, um 900 etwa, Hotei Osho oder Putai Hoshang. Hoshang, der Name ist eigentlich geläufiger so in der Literatur. Das war einer, der hat sich um keinerlei Konventionen gekümmert. Lief in abgerissenen Klamotten herum, hatte einen großen Beutel dabei, eine Strohmatte und einen Stab, sonst nichts. Wenn er etwas bekam, steckte es in den Beutel. Und wenn er Kinder oder Arme sah, hat er es ihnen gegeben. Er besuchte Kneipen, lebte unter Brücken, unbekümmert von Vergangenheit und Zukunft. Wenn da steht, er besuchte die Weinkneipen und Fischbuden, um die betrunkenen Menschen zu sich selbst erwachen zu lassen, dieses "um" ist mit Sicherheit falsch. Weil, ich stelle mir das jedenfalls so vor, wenn du so einem begegnest, wenn du mit so einem Menschen in Kontakt kommst, Das zieht irgendwie unheimlich. Ja, so jemand, allein, und zwar allein durch sein So-Sein. Allein durch sein So-Sein wird in dir der Wunsch geweckt, dass, also einmal, der hat was, oder der hat es, je nachdem, wie du das wahrnimmst und formulierst, der hat etwas, was du selber unbedingt auch haben möchtest, wo du weißt, wenn du so wärst, wenn du das hättest wie der, wärst du wirklich frei von allem, was dich so umtreibt und unzufrieden mit dir macht. Und das zieht unglaublich. Das ist sozusagen eine Funktion, oder ist die Funktion der großen Lehrer, der großen Weisen. Und so war der offensichtlich auch. Der hat allein durch sein So-Sein, wie es hier steht, die Betrunkenen, und damit meint er nicht die Besoffenen, sondern er meint die Träumenden, Betrunkenen, die Träumenden, die wir sind, die in ihrer Traumwelt leben, zu sich selbst erwachen zu lassen. Und alles vergessen, wie ich es vorhin schon sagte, alles vergessen heißt eben, der ist alles das geworden. Der hat die Lehre des Buddha, Lehre jetzt mit H, vollständig vergessen. Aber wahrscheinlich kann er sie hersagen. Ja. Aber es spielt für ihn überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Weil er ist das einfach so geworden. Ja. Vollkommenes Mitgefühl, Hingabe an jeden Augenblick, vollständige Hingabe an jeden Augenblick des So-Seins. Tja, schauen wir mal, nicht? Ne?